SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Florian Rudolph. Guten Abend. Bislang hatte es vom Kreml geheißen, Feuerpause zum orthodoxen Weihnachtsfest kommt nicht in Frage. Jetzt hat der russische Präsident Putin angeordnet, von morgen bis Sonntag schweigen die russischen Waffen in der Ukraine. Aus Moskau Christina Nagel.
Ausdrücklich bezog sich Putin bei seiner Entscheidung auf einen Appell des Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche. Kirill hatte am Vormittag zu einer Waffenruhe aufgerufen, um den orthodoxen Gläubigen zu ermöglichen, an den Weihnachtsfeiertagen die Gottesdienste zu besuchen. Putin forderte die ukrainische Seite auf, sich an dem einseitig erklärten Waffenstillstand zu beteiligen. Schließlich würden sich auch viele Bürger in den Kampfgebieten zur Orthodoxie bekennen. Von einer generellen einseitig erklärten Waffenruhe, die der türkische Präsident Erdogan bei einem Telefonat mit Präsident Putin ins Spiel gebracht haben soll, war bisher in Moskau keine Rede. Verhandlungen kann es aus Sicht des Kreml weiterhin nur dann geben, wenn Kiew unter anderem die neuen, so wörtlich, territorialen Realitäten anerkenne. Gemeint sind die völkerrechtswidrigen Annexionen, angefangen bei der Krim, über Donetsk, Luhansk bis hin zu den Gebieten Saporischschja und Cherson, die Russland nur zum Teil kontrolliert.
Wer aus China nach Deutschland einreist, muss bald nachweisen, dass er coronafrei ist. Die Bundesrepublik schließt sich angesichts der Infektionswelle in China der Mehrheit der EU-Staaten an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur Umsetzung.
Die Einreise ist nur gestattet mit einem negativen Test. Das ist also hier die Grundlage. Und wir werden darüber hinaus also an den Flughäfen systematisch durch Stichproben nach Varianten forschen und ein systematisches Abwassermonitoring auch vornehmen. Die Umsetzung geschieht jetzt schnellstmöglich. Ich kann nicht sagen, wann der erste Flug davon also betroffen sein wird.
Lauterbach saß heute auch mit seinen Länderkollegen zusammen, um über die Vorschläge für eine Reform der Krankenhausfinanzierung zu beraten. Grundlage sind dabei Vorschläge, die eine Expertenkommission gemacht hat. Dazu sagte der Bundesgesundheitsminister:
Das Ziel wird es sein, dass wir auf der Grundlage der Vorschläge der Regierungskommission Krankenhaus einen Reformentwurf entwickeln, wo wir das System der Fallpauschalen systematisch überwinden wollen und wo dann eben sogenannte Vorhaltepauschalen, Vorhaltekosten eine viel größere Rolle spielen, wo Leistungskomplexe eine Rolle spielen und wo dieser Hamsterrad-Effekt, diese Durchökonomisierung der Medizin vermieden wird. Es würden dann wieder stärker medizinische Aspekte im Vordergrund stehen und weniger ökonomische Aspekte.
Bund, Länder und Parlament haben sich darauf verständigt, die Krankenhausreform gemeinsam zu erarbeiten. Ein Gesetzentwurf soll bis zum Sommer vorliegen. Der Sarg mit den sterblichen Überresten von Benedikt XVI. Ist in der Krypta des Petersdoms beigesetzt worden. Schlusspunkt der Trauerfeier für den ersten deutschen Papst seit 500 Jahren. Begonnen am Morgen mit dem Requiem vor zehntausenden Besuchern. Viele aus Deutschland, vor allem aus der Heimat Benedikts aus Bayern. Unter den offiziellen Gästen neben Bundeskanzler Scholz auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Der verstorbene Papst war ein großer Theologe, ausgestattet mit kräftigem Intellekt, in ganz Europa, in der ganzen Welt hoch respektiert und geachtet. Und daran hat sich auch nach seinem Rückzug nichts geändert, auch deshalb nichts geändert, weil er sich auch danach, soweit es seine Kraft erlaubte, in den Dienst der Kirche gestellt hat. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute bei diesem Abschied dabei sein konnte.
Deutlich kritischer und auch unter den Trauergästen Bayerns Ministerpräsident Söder.
Natürlich gab es in seinem Pontifikat auch Zweifel, gab es auch Herausforderungen. Gab es auch wie immer im Leben Momente, die nachdenklich stimmen. Auch er selbst sah sich ja mit vielen Fragen konfrontiert, die aufarbeiten musste und die auch noch weiter aufgearbeitet werden.
Die Trauerfeier war nüchterner, der Andrang geringer als beim emotionalen Abschied von Johannes Paul II. Im Jahr 2005. Und es war zeremonielles Neuland, weil erstmals seit Jahrhunderten ein Papst im Ruhestand gestorben ist. Aus Rom Elisabeth Pongratz.
In seiner Predigt ging Papst Franziskus ganz vom Evangelium aus, verwendete mehrere Bibelzitate und sprach vor allem über die Hingabe an Gott und das Vertrauen auf den Herrn. Er erinnerte auch an die schwierigen Aufgaben, mit denen der oberste Hirte der katholischen Kirche, der Papst, konfrontiert ist. Am Schluss sprach Franziskus Benedikt persönlich an und nannte ihn einen treuen Freund des himmlischen Bräutigams, also von Jesu. Die Trauerfeier entsprach weitgehend der Liturgie wie für einen amtierenden Papst, auch wenn Benedikt XVI. Vor 10 Jahren zurückgetreten war. Er war der erste deutsche Papst seit fast 500 Jahren. Zuvor hatte er als langjähriger Präfekt der Glaubenskongregation den Kurs der katholischen Kirche maßgeblich mitbestimmt. Am Silvestermorgen war er im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben.
Fokus Südwest.
3 Königstreffen der Liberalen, traditionell morgen in Stuttgart. Tags zuvor traf sich die baden-württembergische Landes-FDP zu ihrem Parteitag in Fellbach. Als Opposition schaut man natürlich ungern anderen beim Regieren zu. Der Landesvorsitzende Theurer forderte ein Ende der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg. Aus der Redaktion Landespolitik Annika Jahn.
Für die Südwest-FDP steht fest, Ministerpräsident Kretschmann soll die grün-schwarze Koalition verlassen. Es sei Zeit für einen Generationenwechsel. Die Ergebnisse der IQB-Studie hätten zuletzt den Niedergang der Bildungspolitik gezeigt. Mehr Lehrer würden gebraucht. Kretschmann verprelle sie mit seinen Aussagen, kritisierte FDP-Fraktionschef Rühlke. Bei der Infrastruktur gebe es einen Sanierungsstau in Milliardenhöhe, sagte FDP-Landesvorsitzender Theurer. Bundesweit führt er das auf 16 Jahre CDU-Regierung zurück. Im Land verhindere der grüne Verkehrsminister Herrmann sinnvolle Investitionen. Auch energiepolitisch regiere nicht die Vernunft, sondern grüne Ideologie. Eine Ampelkoalition wie im Bund zeige, dass es für einen politischen Aufbruch noch nicht zu spät sei. Die Ampel sei keine Liebesheirat, sondern eine politische Notwendigkeit. Die FDP setze bundespolitisch Schwerpunkte, auch weil sie der baden-württembergische Landesverband dazu treibe.
Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will die mobile Schlachtung vor Ort auf den Bauernhöfen ausbauen. Der Präsident des Bauernverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Hartelt, findet den Vorstoß im Sinne des Tierwohls richtig. Im SWR betont er aber, dass dadurch deutlich höhere Kosten auf die Landwirte zukämen, zum Beispiel durch Gebühren für vorgeschriebene Kontrollen oder die Abfallbeseitigung. Und das würde sowieso benachteiligte Höfe in abgelegenen Regionen noch weiter vom Markt drängen.
Die Gebühren übersteigen bei uns in Rheinland-Pfalz in manchen Kreisen sogar den Wert des zu schlachtenden Tieres. Und die Frage ist ja, wer betreibt diese Schlachtmobil? Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Betrieb, ein Bauer selbst sich so ein Schlachtmobil leisten kann. Das schließt sich eigentlich von den Kosten her aus. Es müsste in Betriebsgemeinschaften betrieben werden oder von irgendwelchen Institutionen leihweise übergeben werden. Das klingt im Moment sehr gut, aber in der Umsetzung wirft das nicht nur finanzielle Fragen auf.
Im Kreis Tübingen ist bei mehreren Schwänen die Geflügelpest nachgewiesen worden. Das baden-württembergische Agrarministerium will eine Ausbreitung unbedingt verhindern. Theresa Krampfel.
In Kirchentellensfurt und in Lustnau im Kreis Tübingen seien 6 verendete Schwäne und 3 weitere Schwäne mit Krankheitserscheinungen gefunden worden, so das Ministerium. Bei 2 der Tiere konnte das Virus bereits festgestellt werden. Das Risiko einer Ausbreitung der Geflügelpest schätzt das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit aktuell als hoch ein. Deshalb ruft das Landwirtschaftsministerium Geflügelhalter dazu auf, ihre Tiere vor dem Kontakt mit Wildvögeln zu schützen. Wer einen toten Wildvogel in der Natur findet, solle diesen den Landratsämtern oder den Stadtverwaltungen melden. Das Risiko einer Übertragung auf den Menschen schätzt das Robert-Koch-Institut gering ein.
Und sonst so?
Ein Wiedersehen mit der eigenen Jugend nach mehr als 40 Jahren. Das ist die Geschichte einer verlorenen Geldbörse, die in Bad Dürkheim wieder aufgetaucht und ihrer Besitzerin zurückgegeben worden ist. Dank der Detektivarbeit des Pfälzer Dekans Stefan Kunz. Thilo Eickhoff mit Einzelheiten.
Die Geschichte beginnt, als ihm bei Renovierungsarbeiten in seiner Kirche, der Schlosskirche Bad Dürkheim, ein Geldbeutel in die Hände fällt.
Wir sind hier am Eingang in den Dachstuhl und die Hohlräume im Dachstuhl waren teilweise mit Sand gefüllt und dort steckte der Geldbeutel drin, bestens erhalten auch.
Geld ist nicht mehr drin, aber Fotos und ein Ausweis.
Es war auch die Adresse vorhanden und über das Telefonbuch wurde auch deutlich, dass an dieser Adresse noch jemand wohnte mit dem gleichen Nachnamen, allerdings nicht mehr die Person. Und danach habe ich dort mal angerufen.
Das Telefon klingelt schließlich in Bonn, bei Birgit Klein.
Also meine erste Reaktion war, ich habe gar keinen verloren.
Rückblende. Das Jahr 1981. Der Bundeskanzler ist Helmut Schmidt, gezahlt wird in D-Mark und Birgit Klein ist 16 Jahre alt. Sie ist Auszubildende in Bad Dürkheim und geht in der Mittagspause zu einer Telefonzelle ganz in der Nähe der Schlosskirche.
Ich habe meinen damaligen Freund angerufen und ich bin raus aus der Telefonzelle, bin um die Ecke gelaufen und habe sofort einen Adrenalinschub gekriegt und es war klar, Alarmstufe Rot, mein Portemonnaie, bin zurückgesprintet und weg war er.
Sie vermutet bis heute, dass jemand die Situation beobachtet und eiskalt ausgenutzt hat. Wie gerne hätten wir jetzt enthüllt, wer der geheimnisvolle Unbekannte war und warum er das Portemonnaie ausgerechnet im Dachstuhl der Kirche versteckt hat. Aber dafür hat er seine Spuren einfach zu gut verwischt. Was wir aber berichten können, ist, dass sich für Birgit Klein der Schluss einer Geschichte, die mit einem Diebstahl begann, fast wie ein Happy End anfühlt.
Es ist wirklich eine emotionale Zeitreise, die übrigens immer noch anhält.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.